So, liebe Freunde, also es geht um die biblische Schöpfungsgeschichte im Originaltext. Und zwar warum im hebräischen Originaltext nach einer Anregung Rudolf Steiners, wo er sagt, dass in den Lauten der hebräischen Sprache, wie sie also namentlich am Anfang der Schöpfungsgeschichte drinnen sind, dass da eigentlich die Bilder, die imaginativen Bilder versteckt sind, die Eingeweihten zumindest noch als letzten Rest eines Hellsehens erleben konnten und die das in die Worte hineingelegt haben oder die Worte so gewählt haben, dass wenn man aus den Formen der Laute, wenn man versucht, das bildhaft sich vor die Seele zu stellen, dass man ohne selbst hellsichtig zu sein, so zumindest eine gewisse Vorstellung davon bekommt, wie sich dieses Erleben hellsichtig ausnimmt. Und zwar, welches hellsichtige Erleben ist es? Es ist eigentlich ein Blick des Moses in die Seele der Elohim, also das heißt der sieben Schöpfergötter unserer Erdentwicklung. Also es sind ja unserer Erde sozusagen frühere planetarische Verkörperungen vorangegangen, der alte Saturn, der alte Mond, also da ist die dritte alte Sonne, alter Mond, und dann erst unsere Erde, und die Elohim greifen als die eigentlichen Schöpfergötter eben erst im Erdgeschehen ein. Sie sind zwar vorher an den vorhergehenden planetarischen Entwicklungen auch sehr stark schon beteiligt, aber nicht als die führenden Schöpfergötter sozusagen. Und der Weg geht so, dass diese sieben Elohim durch die schöpferische Tätigkeit immer mehr zu einer Einheit zusammenwachsen, in einem gewissen Sinn, also ein höheres Gemeinschaftsbewusstsein entwickeln. Das ist die Folge also ihrer Schöpfertätigkeit. Und was dann am Ende hervortritt als Jahwe, ist einerseits einer der Schöpfergötter selber, also einer der Elohim selber, einer der sieben Elohim, der Monden-Elohim, wie es auch Rudolf Steiner oft sagt, aber Jahwe ist zugleich auch der Ausdruck für dieses Gemeinschaftsbewusstsein. Also man kann sagen, Jahwe als Einzelner ist der, der dieses Gemeinschaftsbewusstsein widerspiegelt. Und in diesem Gemeinschaftsbewusstsein kann der Christus wirken. Durch die einzelnen Elohim noch nicht in dem Maße. Und am Anfang, ganz zu Beginn der Schöpfungsgeschichte, wenn es eben heißt, am ersten Schöpfungstag, Bereshit, Bara, Elohim, et hashamayim, ve et haaretz, wo also die Teilung zwischen den himmlischen Gewässern, hashamayim und haaretz, der Erde, erfolgt, da bleiben erstens einmal die Elohim, zunächst einmal alle sieben Elohim, mit der himmlischen Welt Hashamayim verbunden, und sie setzen die Erdenwelt als etwas aus sich heraus. Und die ganze Schöpfungsgeschichte spielt sich dann vor allem ab, wie wirken die sieben Elohim hinein in diese Erdenwelt. Etwas sehr Interessantes, was Rudolf Steiner sagt, dass hier überhaupt erstmals in der Weltentwicklung, und zwar über alle diese Stufen vom alten Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erde, erstmals ein richtiges Gegenstandsbewusstsein entwickelt wird. Nämlich zunächst einmal durch die Elohim selbst. Allerdings nicht ein Gegenstandsbewusstsein, wie wir in der äußeren sinnlichen Welt haben, sondern sie erleben dieses Gegenstandsbewusstsein in der Seelenwelt, also in der reinen Seelenwelt. Oder Astralwelt, wenn man es mit einem anderen Ausdruck sagen will. Astralwelt ist ein sehr wichtiger Ausdruck, weil es eigentlich den ganzen Kosmos umfasst, aber den ganzen Seelenkosmos. Und die ganze Schilderung jetzt der Genesis, also dieses ersten Kapitels namentlich der Genesis, beschreibt die Geschehnisse in der Seelenwelt. Die Bilder sind teilweise, scheinen sich auf Äußeres zu beziehen, aber in Wahrheit ist eben nichts Äußeres gemeint, sondern es sind Geschehnisse in der Seelenwelt gemeint. Also wenn es mit dem Bereshit anfängt, mit dem Bo, da bildet sich als erstes einmal, irgendwie haben wir gesagt, so ein Gebilde heraus. Bo ist immer der Lauter, der ein Ball, Blase, Baum, Busch, Blume, Bo, immer irgendein Gebilde. Und in dem Gebilde erregt sich etwas. Und in dem Gebilde lodert das Geistige, oder zischt das geistige Feuer. Das ist bei den, interessanterweise bei den, im Hebräischen, das der Laut für das Feuerelement. Da ist die Urkraft nämlich des alten Saturnfeuers drinnen. Der alte Saturn, da ist sogar auch ein S drin. Das Sch oder S ist ein Buchstabe im Hebräischen, das Shin oder Sin. Das ist so wie so eine dreizackige Krone in etwa geschrieben. Schaut das aus. Und S oder Sch unterscheidet sich nur, je nachdem, ob ein Punkt rechts außen drauf ist oder ein Punkt rechts innen. Also da ist er rechts. Dann ist es ein Sch. Wäre er links, dann wäre es ein S. Also Feuer da drinnen, Bereshit und T. Das sagt Steiner und kann man auch erleben, ist immer, da schlägt was ein, T. Da stellt sich was hin, da schlägt etwas ein und im höchsten Sinne schlägt das Geistige ein. Also ein geistig Schöpferisches, das in etwas, na, im weitesten Sinn Stoffliches einschlägt. Aber es ist da das feinste Stoffliche, nämlich Seelenstoffliches, also sehr, sehr im übertragenen Sinn. Aber Seelisches ist bereits etwas Geschaffenes, etwas, das nicht mehr selber eigentlich schöpferisch tätig ist. Schöpferisch tätig ist der Geist, der hineinwirkt. Aber das, und was der Geist als erstes schafft oder umschafft, ist eben das Seelische, im seelischen Bereich. Also was wir eben auch als erstes tun mit unserem Ich, wenn wir hineinwirken in unser Seelenleben, gestalten wir zunächst auch einmal in unserem Astralleib, in unseren seelischen Wesensgliedern, tun wir etwas. Nur wir tun es halt in unserem kleinen Astralleib und die tun es gleich im ganzen astralen Kosmos. Also das heißt in der ganzen astralen kosmischen Welt. Und die ist eben zuerst so ein, weiß ich nicht, so ein Knödel halt, wenn man sich das Bild vorstellt. Natürlich ist im Seelischen nicht wirklich ein Raum in unserem Sinne vorhanden, also nur damit wir es irgendwie beschreiben können, müssen wir es in räumliche Begriffe übertragen. Also das heißt, das Erleben aus dem Laut heraus ist sehr gut. Aus dem Laut heraus sich die flutenden Farben dann vorzustellen, dass das auch also in Farben ist. Es ist alles eigentlich noch ein dumpfes Brüten auch. Es ist also noch nichts hellleuchtendes. Licht in dem Sinn ist noch nicht da am Anfang. Es ist ein Zustand, wo das Seelische noch nicht in sich differenziert ist, sehr wesentlich. Aber ungeheuer wirksam mit dem R, mit dem Resch da drinnen. Und wo ununterbrochen also das geistige T einschlägt, wo das geistige Feuer aufleuchtet, diese Prozesse spielen sich ab. Das Bu, eben wie gesagt, immer das erste Beginn einer Art Hüllenbildung, einer Abgrenzung von irgendwas. Wir haben auch im Laufe der Vorträge ein bisschen uns beschäftigt damit, was die jüdische Geheimlehre, die Kabbala zum Beispiel dazu sagt und wie die den Anfang sieht. Und da sieht man sich schon, dazu folgendes Bild, dass am Anfang das Ein Sof ist, das Unendliche, nicht zu fassende. Und aus diesem Bereich heraus gliedert sich dann dieses Bereshit sozusagen, Bereshit heraus als erstes, also ein erster fassbarer Bereich, der sich herausgliedert. Dieses Ein Sof ist im Übrigen dreigliedrig sogar, also im Prinzip ist sogar das trinitarische Prinzip dort absolut drinnen in der jüdischen Geheimlehre von Anfang an. Und dann gliedert sich also heraus dieser Seelenraum und in dem spielt sich die Schöpfung ab. Und dieser Seelenraum gliedert sich am Anfang dann eben in diese himmlische Welt, Hashamayim. Mayim ist immer interessanterweise Wasser. M ist überhaupt der Laut fürs wässrige Element, für etwas Strömendes. Und es ist dann immer wieder Rede von den himmlischen Gewässern und von den irdischen Gewässern. Es ist etwas Strömendes. Es ist einmal was feinseelisch Strömendes, was durchfeuert ist, Hashamayim im himmlischen Gewässer, ist am Anfang also durchfeuertes Gewässer, sozusagen Feuerwasser, jetzt sind wir bei den Indianern vielleicht. Und dann sind zum Beispiel später die Gewässer der Tiefe. Hamayim, wenn es heißt in der dritten Zeile, Ruach Elohim Merachefet Alpene Hamayim. Also das sind unter den Wassern der Tiefe dort. Und die Elohim selber bleiben mit Hashamayim, also mit diesem feinen Astralischen verbunden. Das heißt, es beginnt bereits eine Differenzierung. Bereits in der ersten Zeile differenziert sich dieses Bereshit, dieser eine Seelenknödel oder was man es eben nennen soll, differenziert sich in zwei Gebilde. In dem einen, in dem feinen, sonnenhaften, aber noch nicht leuchtenden, durchwärmten, in dem die Elohim selber leben, und Haaretz, was Dunkles, was aber im A sehr stark aufnahmebereit ist. Was aber auch Haaretz, also sehr stark ins Formende hineingeht, sehr stark einen Liniencharakter sozusagen kriegt. Also die Elohim sind das Formende und Haaretz ist das, was geprägt und geformt wird im Laufe der Zeit. Und was interessant nämlich ist, es ist finster noch, es heißt ja dann, also weiter, Weha'aretz hayeta tohu vabohu, das tohu vabohu ist auch so ein interessanter Begriff. Tohu ist tu, da schlägt wieder das Geistige ein irgendwo in so einer Seelenmasse und da spritzt es nach allen Seiten weg, diese gestaltende Wirkung. Es sind vom Zentrum ausstrahlende Kräfte. Und bohu oder bohu ist wieder das Einhüllende. Das sind Kräfte, die von außen kommen, die entgegenwirken. Und alle Gestaltung im Grunde, die passiert, ist immer aus dem Zusammenspiel dieser zwei Kräfte, die ein Gleichgewicht finden müssen. Also etwas, was aus dem Zentrum ausstrahlt und etwas, was zusammenzieht. Und das Geistige ist eigentlich, dass das aber in der Mitte, also in das Zentrum einschlägt. Also das Geistige ist im Grunde das, was einschlägt und strahlt nach außen und da ist irgendwas, was so, weiß ich nicht, fast in Trägheit oder in Schwere irgendwo die Tendenz hat, sich zusammenzuziehen, zusammenzufallen, der Schwere zu verfallen irgendwo, der seelischen Schwere zunächst. Also das heißt, der seelischen Trägheit, der seelischen Unbeweglichkeit. Also wir müssen uns nämlich immer diese sinnlichen Begriffe sozusagen übersetzen in die dahinterstehenden seelischen Begriffe. So wie, wenn wir räumlich meinen, gibt es im Seelischen eben das Erhabene oder das Niedere, also das heißt das wenig Entwickelte. Es gibt im Seelischen einen Bereich, wo das Geistige aufgeht, das ist der seelische Osten sozusagen. Also wir können auch die Himmelsrichtungen im Seelischen im übertragenen Sinn finden, indem ich zum Beispiel hier die Trennung habe Haaretz und Hashamayim, dann ist Hashamayim diese feine Himmelswelt, die dort, wo das Geistige hereinkommt. Das heißt, von dort wird einmal so richtig stark das geistige Leuchten ausgehen. Das heißt, die Sonnenwelt, in der die Elohim wirken und leben, ist im seelischen Osten zu suchen, sozusagen. Und Haaretz, die dunkle Welt, die Seelenfinsternis, das ist dann der Westen. Und genauso gibt es dann Bereiche der seelischen Kälte oder der seelischen Wärme, also was dann eher mit dem Norden und dem Süden irgendwo vergleichbar wäre, im übertragenen Sinn. Also man kann sich im Seelischen bewegen, aber es ist halt eben kein äußerer Raum. Aber unser äußerer Raum ist ein Ergebnis dessen. Das ist dann sozusagen, das sind sinnliche Übersetzte, so wie die Farben etwa oder auch die Töne auf andere Weise etwas sind, was ja seine eigentliche Realität in der Seelenwelt hat. Wenn wir am Anfang gesprochen haben vom Seelenstofflichen, sehr unter Anführungszeichen, dann ist das Seelenstoffliche eben zum Beispiel die flutende Reizbarkeit. Also das heißt, die seelische Grundlage der ganzen Farbenwelt etwa, die dort als strömende Farben sind, nur eben in einer viel, viel intensiveren Art, während unsere sinnlichen Farben davon ein schattenhaftes Abbild sind, ein abgeschattetes, durch die Materie, letztlich auch durch das arimanische Prinzip verdunkeltes Seelisches. Weil wenn immer die Frage, was sind Farben eigentlich? Was ist das? Ist das das Pulver da oder die Paste? Na, das ist es nicht. Was ist es denn eigentlich? Und dann kommt man da auf das Farbe, ja, aha, Wellenlänge soll sein oder alles Mögliche, aber da komme ich auch nicht auf mehr Erlebnisse. Rot, wir erleben doch schließlich, weiß ich nicht, Rot oder dieses Weißliche hier, alles Mögliche. Das hat mit Wellenlängen nichts zu tun, das hat mit Farbstoffen nichts zu tun, die können höchstens Träger dieser Wirkung sein. Also der Ursprung ist eigentlich im Seelischen. Das Interessante ist ja, dass die Tatsache, dass wir eine sinnliche Welt erleben, eigentlich schon ein Beweis ist für die dahinterstehende Seelenwelt. Nicht wahr? Schon allein dadurch, dass wir seelisch erleben können. Weil sonst könnte man vielleicht Wellenlängen registrieren oder sonst was, aber von Farben wäre keine Rede und von Klängen wäre keine Rede. Es wären Schwingungen in der Luft. Also so gibt es unterschiedliche Bereiche, aber es ist jetzt zunächst noch alles finster, gestaltet sich aber bereits eben durch diese Kräfte des Tohu und Wabohu, also von Zentrum ausstrahlend und wieder einhüllend. Finsternis über der Tiefe, der Ruach Elohim, Ruach, der Geist der Elohim, genauer gesprochen, da haben wir gesagt, die Verstandesseele. Ruach hat was mit Rauch, verwandt mit dem Wort Rauch, aber auch Ruch, Geruch. Bei uns ist auch Gottes logische Verstandeshirn entstanden aus einer Umwandlung des Riechhirns. Also der Hund zum Beispiel hat ein gewaltiges Riechhirn und hat einen gewaltigen Spürsinn. Und wir haben einen sehr eingeschränkten Geruchssinn, wir haben das umgewandelt und haben aus dem eigentlich uns gerade unser logisches Verstandesdenken machen. Also was hier jetzt über der Tiefe, über den Wassern der Tiefe schwebt, ist die Verstandesseele der Elohim, könnte man sagen. Also ganz bewusst, das Wort Geist ist zu wenig präzise ausgedrückt. Das ist eigentlich das verstandesmäßige Prinzip natürlich in einem weit dem menschlichen Verstand überragenden Sinn. Aber es hat durchaus etwas zu tun, was mit logischen Begriffen auch irgendwo was zu tun hat im weitesten Sinn. Also es gibt eben da im Geistigen oder im Seelischen sogar, weil Ruach ist ja eben Verstandesseele, in das Geistige hineinwirkt. Also ist dieses Verstandesseelenprinzip. So, jetzt schwebt also die Verstandesseele der Elohim über den Wassern und dann, wenn sie so weit sind, da ist also schon wahnsinnig viel passiert in Wahrheit, da ist schon eine weich gestaltete Welt entstanden, nur in diesen ersten paar Zeilen. Weil das Interessante ist ja auch, dass diese biblische Schöpfungsgeschichte, wenn man so in der Übersetzung liest, im Grunde sehr kurz ist. Das ist ja gar nicht lang, weil man denkt sich, mein Gott, da gibt es aber viel differenziertere Schöpfungsgeschichten und eigentlich sehr viel haben sie sich nicht einfallen lassen. Also gut, also Gott schuf halt ein paar Planeten und Licht hat er werden lassen und aus und dann Tiere, Pflanzen und zum Schluss der Mensch aus, fertig. Aber in Wirklichkeit stecken da gewaltige Bilder drinnen von Prozessen, die über riesige Zeiträume passieren. Zeiträume, die dann im Übrigen immer angedeutet werden, mit erster Schöpfungstag, zweiter Schöpfungstag, was immer am Schluss jedes Schöpfungstages heißt, es etwa Vaihi Erev, Vaihi Voker, Yom Echad, in dem Fall Yom Echad, der erste Tag. Und es ward Abend und es ward Morgen, der erste Tag, Yom. Yom sind aber jetzt auch wieder nicht unsere Tage, es sind längere Zeiträume, aber es ist sogar noch mehr als längere Zeiträume, sondern Zeit in unserem Sinn macht hier in der Seelenwelt überhaupt noch keinen Begriff, kein Sinn dieser Begriff. Sondern was ist dort Zeit? Zeit sind bestimmte Wesenheiten, die damit zu tun haben, dass hier Veränderungen passieren. Es ist nämlich so, dass sich die Elohim ja am Anfang aus der Erdenwelt herausgezogen haben. Sie wirken von außen herein, schicken geistige Kräfte hinein. Und die eigentlichen Baumeister da sozusagen auf Erden, die da jetzt wirklich tätig werden und das anpacken, das sind nämlich die Diener der Elohim, Yom genannt, Tag genannt, oder in der abendländischen Ausdrucksweise die Urengel oder Archai. Im Neuen Testament heißt dann en archai en ho logos, im Anfang war das Wort. Wieder heißt Achai wie der Urengel, das ist dasselbe. Also die Urengel sind also ein paar Stufen über uns, die haben ihre Ich-Entwicklung am alten Saturn durchgemacht, also ihre Menschheitsstufe, könnte man sagen. Ich-Entwicklung heißt immer Menschheitsstufe durchmachen. Und sind da bereits auf der vierten Stufe, also wir sind durch den alten Saturn, alte Sonne, alter Mond durchgegangen und jetzt vierte Stufe. Und die Elohim selber, auch sie haben etwas, das man als Ich bezeichnen kann, die haben ihr Ich erworben, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, vor oder außerhalb, abseits dieser ganzen planetarischen Entwicklungskette. Also sehr unter Anführungszeichen vor dem alten Saturn. Nur vor kann man nicht sagen, weil die Zeit spielt da keine Rolle, die Zeit gibt's nicht. Die Zeit überhaupt, dass Zeit irgendeinen Sinn macht, davon zu sprechen, fängt mit dem alten Saturn an. Und zwar hängt das damit zusammen, dass damit ein völliger Neuanfang im Grunde geschaffen wird, der keine schicksalsmäßigen, keine karmischen Nachwirkungen aus der Vergangenheit hat. Das heißt, da fängt es mit einem absoluten Nullpunkt an, also mit einem weißen Blatt sozusagen, obwohl es aber Wesenheiten vorher oder wie auch immer gab. Ich tue mir wahnsinnig schwer, das irgendwie zu nennen, also es, sagen wir außerhalb, abseits davon, also die sich entwickelt haben, und das waren eben diese Elohim zum Beispiel und andere höhere Wesenheiten auch, also die gab es bereits, als das alte Saturn beginnt, aber sie bringen kein Schicksal aus den alten Entwicklungen, die sie durchgemacht haben, mit. Nämlich deswegen nicht, weil sie alles Karma abgetan haben, alles Schicksal ausgeglichen haben, dann ist so ein Zyklus zu Ende und dann kann etwas völlig Neues beginnen. Und
aber jetzt haben sie wieder
eines. Jetzt haben sie wieder eines. Nicht nur mit jeder Schöpfungstat, auch die man beginnt, bleibt Karma in gewisser Weise zurück. Und man sieht es in der ganzen Natur auch dann die Nachwirkung davon, so wie in der Vergangenheit irgendwas geschaffen wurde mit diesen Strukturen, wenn man es bis in die Biologie hineinverfolgt, mit den alten biologischen Strukturen, auf die das aufgebaut ist, müssen wir bis heute leben. Man kann jetzt sagen, ja eigentlich sind die jetzt unpraktisch, das passt uns nicht, machen wir es doch anders, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, da müsste man alles wegschaffen, alles Karma auflösen, das bis jetzt angesammelt ist, und dann könnte man erst ganz was Neues beginnen. Aber ich kann mittendurch sagen, so war Fehlentwicklung jetzt Ding. Wir müssen weiter wursteln, sozusagen auf gut wienerisch, mit dem, was da ist. Und das heißt, gewisse Störungen, Fehlentwicklungen, wenn man so will, die sich in die Schöpfung einschleichen, durch Widersachermächte dann, mit denen müssen wir halt leben, mit denen müssen wir umgehen, und wir müssen nur schauen, dass am Ende, nach 7 planetarischen Verkörperungen, also das heißt, wir sind mit der Erde jetzt in der Mitte, in der vierten, und dann werden noch 3 weitere kommen, und dann wird wieder ein Zustand entstehen, wo sämtliches innerhalb dieser 7 Verkörperungen aufgehäufte Karma völlig aufgelöst ist. Dann werden zwar die geistigen Wesenheiten weitergehen, das heißt, das eigentlich Schöpferische geht weiter, aber es bleibt von dem, was als Schöpfung vorhanden war, das heißt, als Äußeres vorhanden war. Und Äußeres ist bereits das Seelische. Also Seelisches, dann Ätherisches, Physisches, vielleicht sogar Untersinnliches dann, von dem bleibt nichts über und geht keine Folge mit hinüber. Das heißt, es entsteht dann eine Welt mit völlig neuen Naturgesetzen, ganz anders. Also diese Yom, diese Urengel, die sind die Diener der, wenn man es in irdischen Worten ausdrückt, die Diener der Elohim. Die Elohim selber bringen ihr Ich also aus einer früheren Entwicklung mit und sind jetzt so weit am Beginn des ersten Schöpfungstages, dass dieses Ich, was für uns das Höchste ist, zunächst einmal, wenn ich jetzt von den hohen geistigen Wesensgliedern, Geist selbst und so absehe, die erst in Entwicklung sind und noch in sehr eingeschränktem Maße wirklich unser eigen sind, das heißt noch im Schoß der geistigen Welt herum. Bei den Elohim ist es so, dass das Ich das Unterste ist, das Äußerste, also so, das wäre dementsprechend, was für uns der physische Leib ist. Also für uns ist der physische Leib das Äußerste. Also schwer vorzustellen, da bei den Elohim stößt man das Ich an irgendwo. Und sie kommen dann im Zuge der Entwicklung im Grunde bis zum sechsten Schöpfungstag hin so weit, dass sie dieses Ich hinopfern können. Das heißt, sie sind dann so weit, dass sie diese äußere Hülle auch ablegen können. Sie haben dann eben etwas Höheres. Also ihr unterstes Wesensglied ist dann ein Geist selbst. Was ist der Unterschied zwischen dem Geist selbst und dem Ich? Das Ich ist ja auch so etwas Merkwürdiges. Wir haben oft davon gesprochen, dass es in gewisser Weise das Tor in die geistige Welt ist. Im Ich habe ich es in der Hand, die Schwelle in die geistige Welt. Und zwar in die wirkliche geistige Welt, also in die schöpferische Welt. Nicht bloß in die Seelenwelt, sondern in die schöpferische Welt. Und was wir mit unserem Ich machen können, ist dieses Tor weit zu weiten oder enger zu lassen. Je nachdem. Und vor allem haben wir als Menschen die Freiheit, bis zu einem gewissen Grad zumindest das selbst in die Hand zu nehmen. Ob wir das Tor öffnen oder Dinge. Es ist so die... Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr. Also das Nadelöhr ist in Wahrheit auch das Ich, ist ein Bild dafür. Und da muss man durch. Aber die Schöpferkräfte, die wir dann hereinholen, die sind eigentlich dahinter. Also wir holen das eigentlich aus dieser ganzen geistigen Welt heraus. Damit, wenn wir dieses Tor öffnen können, steht uns im Grunde, im Prinzip, die ganze geistige Welt zur Verfügung und wir holen sie trotzdem auf eine ganz individuelle Weise herein, weil jeder hat immer ein anderes Dürrl und kann durch anderes und aus einer anderen Perspektive Schöpferkräfte herausholen. Aber das Geist selbst eben, dieses Höhere als das Ich, das ist bereits mittendrin in der geistigen Welt. Das ist also bereits, das, man könnte sagen, der vergeistigte Astralleib. Das ist die Kraft, die fähig ist, aus dem Nichts heraus Astralisches, Seelisches zu schaffen. Das haben wir erst sehr wenig ausgebildet. Nicht, weil wir haben großteils einen Astralleib, das heißt, den nehmen wir aus der Seelenwelt, die da geschaffen wird gerade, heraus und müssen auch zum Beispiel mit dem zufrieden sein, was wir da vorfinden. Ist ja heute so, dass die seelische Verschmutzung rund um die Erde in Wahrheit das noch viel größere Problem ist als die Luftverschmutzung draußen sozusagen. Also über vielen Bereichen der Erde liegt also dichte seelische Finsternis und wenn wir uns verkörpern auf der Erde, müssen wir gerade aus dem Bereich wesentliche Teile für unseren Astralleib schöpfen. Weil anderes ist nicht da. Solange wir das Geist selbst nicht genügend entwickelt haben, sind wir angewiesen auf das, was in der Seelennatur sozusagen um uns herum da ist. Und wir können versuchen, jetzt unseren Astralleib zu läutern, Katharsis zu machen. Das heißt, so viel wie die dunkelsten Bestandteile versuche loszuwerden. Das heißt, ich suche mir eine Mülldeponie, eine seelische. Naja, ist ein Problem. Da gibt es den interessanten Zyklus ja von Steiner über das fünfte Evangelium. Das sogenannte fünfte Evangelium. Da schildert er nämlich das, was in den vier Evangelien nicht geschildert wird, die Zeit, die der Jesus von Nazareth, also der noch nicht den Christus in sich aufgenommen hat, sondern erst auf dem Weg zur Jordan-Taufe ist, zwischen dem 12. und dem 30. Lebensjahr durchmacht. Da findet man eben in den vier Evangelien nichts. Also es gibt eben die Geburtsgeschichten und so weiter im Matthäus- und Lukas-Evangelium und dann geht es, wie der 12-jährige Jesus verloren geht und dann im Tempel dort gefunden ist und plötzlich so weisheitsvoll ist. Also das ist der Moment, wo aus diesen beiden Jesusknaben einer wird. Und dann hört es auf und dann sehen wir wieder als nächstes die Jordan-Taufe, da ist aber schon 30 Jahre und was ist dazwischen? Dazwischen wird eben geschildert in diesem fünften Evangelium, von dem Steiner gewisse Elemente hereingeholt hat, zeigt die Zeit dazwischen, diesen Jesus von Nazareth auf seinem Weg durch Palästina und welche Erfahrungen er dort macht, welche Begegnungen er macht, eben namentlich auch mit den alten geistigen Richtungen, mit den Essenern zum Beispiel kommt er zusammen. Und da sieht er das Erschreckende dran, dass diese Essener eigentlich eine sehr hohe Moralität entwickeln, eine sehr, sehr starke geistige Entwicklung durchmachen, aber dass dieser Prozess der Katharsis zur Folge hat, dass die negativen Seelenkräfte, von denen sich die Geistesschüler dort befreien, dass die dem umliegenden Volk im Grunde aufgeladen werden. Das heißt, die verschwinden nicht einfach, weil Läuterung des Astralleibs heißt nicht zunächst einmal, dass diese negativen Seelenkräfte verschwinden. Sie bleiben irgendwo in der Welt da, sie werden verlagert. Ich kann sie aus meinem Astralleib loswerden, aber dann muss ich damit rechnen, dass sie irgendwo auftauchen in der Welt, sich irgendwo ablagern. Also wenn so die Weltentwicklung weitergegangen wäre, wäre das tragisch, weil dann hätten wir gehabt dann einen Teil, und zwar einen relativ kleinen Teil der Menschheit, der immer höher steigt, und der andere, der notwendig im gleichen Maß immer tiefer absteigen muss, schließlich was wirklich bis ins Tierische hinabzufallen. Das wäre also die einzige Möglichkeit gewesen. Erst dort, wo ich wirklich Geist selbst entwickle, entwickle ich die Kraft, aus dem Nichts heraus Seelisches, Neues, Seelisches, Reines, Seelisches zu schaffen, beziehungsweise, wenn ich es erschaffen kann, auch die umgekehrte Fähigkeit, verschmutztes Seelisches, wenn wir es so nennen wollen, verfinstertes Seelisches ins Nichts hinein wegzuschaffen, wirklich aufzulösen, nicht nur zu versteuern in der Welt und zu sagen, irgendwo ist halt die Seelenmüllstätte dafür, sondern es wirklich aufzulösen. Und diese Entwicklung wurde dann letztlich eingeleitet, dass das so richtig möglich wird, ja erst dadurch, dass der Christus dann auf Erden hereingekommen ist, da beginnt es so richtig. Da beginnt, ab dem Zeitpunkt beginnt die Möglichkeit, dass wir wirklich mit unserem Ich arbeiten können, daran das Geist selbst wirklich eigenständig zu entwickeln. Selbst vorher, natürlich, hohe Eingeweihte hatten so etwas wie ein Geist selbst, vielleicht sogar Lebensgeist und was noch darüber ist. Aber in gewisser Weise war es noch nicht ihr eigenes. Sondern es war eben schon bei dem ganzen Schulungsweg mit Hilfe mehrerer Priester zu erreichen und dann wirkte eben irgendein höheres geistiges Wesen darin, das die eigentliche Leitung darüber hatte. Und darum hieß es bei den alten Geistesschulungen auch immer, Ich ausschalten, das Ich stört. Sondern wenn ich das Ich ausschalte, dann hat eben dieses höhere geistige Wesen die Möglichkeit, schöpferisch mit dem Geist selbst, mit dem Lebensgeist vielleicht, wenn es ein noch höherer Eingeweihter ist, tätig zu werden. Und jetzt erstmals dann mit dem Christus beginnt die Möglichkeit, aus dem eigenen menschlichen Ich heraus das zu vollbringen. Und das wird jetzt vorbereitet dadurch am ersten Schöpfungstag, dass nachdem die Elohim begonnen haben mit ihrem Schöpfungswerk und einiges schon hervorgebracht haben, dann taucht auf einmal in der ersten, zweiten, dritten, vierten Zeile ein Wort auf, das immer wieder kommen wird dann an den folgenden Schöpfungstagen, und zwar gleich am Beginn. Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or. Dieses Vayomer. Es sprachen die Elohim. Bis dahin waren sie stumm. Wenn man sie ein äußeres Bild nimmt. Auf einmal beginnen sie zu sprechen. Und was spricht? Es spricht eigentlich das göttliche, das geistige Wort selbst, der Logos. Das heißt, der Christus spricht durch die Gemeinschaft der sieben Elohim. Nicht durch den einzelnen Elohim, sondern durch die Gemeinschaft. Also immer dort, wo sie, wenn es heißt, es schufen die Elohim, dann müssen sie immer gemeinsam antreten. Also in jedem ihrer Werke, das wir hier auf Erden oder in dem zugehörigen Kosmos finden, ist es immer eine gemeinsame Tat der sieben Elohim. Sie könnten schon jeder für sich auch etwas tun, aber unsere Schöpfung, unsere Natur ist immer eine gemeinsame Tat. Am Anfang sind es noch einfachere Taten sozusagen, sie werden immer differenzierter. Und hier, also nachdem es war die Verstandesseele der Elohim, schwebte über den Wassern, da sind sie reif dazu, in dem Moment den Logos, den Christus in ihr Gemeinschaftsbewusstsein aufzunehmen. In dem Moment, und das ist sehr interessant, Ruach Elohim, Verstandesseele, genau in die Verstandesseelenzeit, im kleinen menschlichen Bereich, kommt der Christus herein, in die Zeitenwende. Zeitenwende fällt in das Verstandesseelenzeitalter, der griechisch-lateinische Zeit. Und bei den Elohim ist es ja aber jetzt im kosmischen Maßstab auch dort, wenn sich die Verstandesseele der Elohim zur Regen beginnt, die aber noch im Dunkeln tappt sozusagen oder über dem Dunkel schwebt, in dem Moment werden sie reif dazu, das göttliche Wort, das Christuswort in sich aufzunehmen. Und bei jedem Schöpfungstag, also beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, beim siebten dann nicht, da ist Sabbat, da ist Pause, da sprechen sie nicht mehr, aber vom zweiten bis zum sechsten Schöpfungstag beginnt es jetzt immer mit dem Vayomer. Also es sprachen die Elohim und die ganze Schöpfung geschieht durch das Wort. Das heißt, eigentlich ist es in Wahrheit eine Tat des Christus durch die Elohim. Aber der Christus steht dahinter als der eigentliche, als die eigentliche geistige Quelle. Und in dem Moment kann auch eben das Licht aufleuchten. Also Vayomer Elohim Yehi Or, Vayhi Or, Or, Or im französischen Gold, das Sonnengold, das Licht, das da dahinter steckt, das jetzt herauskommt. Dieses Geisteslicht, das jetzt wirklich durchbricht. Vorher war es also feurig, wärmeartig, schon in dem Bereshit drinnen, in dem Hashamayim ist es drinnen, aber jetzt geht es ins Licht über. Und im Übrigen auch etwas Wichtiges zu diesen, vielleicht vorher noch das eine, in dem Moment, wo in oder durch die Gemeinschaft der Elohim der Christus zu wirken beginnt, das ist der Moment, wo bereits langsam beginnt, sich ihr unterstes Wesensglied, nämlich das Ich, zu lösen. Je mehr sie den Christus in ihr Gemeinschaftsbewusstsein aufnehmen können, desto mehr werden sie fähig dazu, jeder dieser sieben Elohim ihr Ich abzugeben, ihr Ich hinzuopfern, weil sie eben etwas Höheres dafür gewonnen haben. Also dieses Wort des Paulus, nicht ich, sondern der Christus in mir, gewinnt da also noch eine viel größere Dimension, ist in gewisser Weise eben auch für die Elohim gültig, aber in einer viel, viel unvorstellbar größeren Dimension. Das wird dann eben dieses hingeopferte Ich der Elohim, das wird der Funke sein, an dem sich unser menschliches Ich oder der menschlichen Iche in der Mehrzahl dann entzündet. Das heißt, das Ich, das die Elohim hinopfern, ist, es sind in gewisser Weise sieben Iche, aber diese sieben Iche gleichen einander immer mehr. Also sie sind geprägt durch den ganzen Schöpfungsprozess, wo diese sieben Elohim zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen und ein gemeinsames Bild erzeugen. Und darum heißt später auch, der Mensch wird gemacht nach unserem Bild, nämlich nach unserem gemeinsamen Bild. Kein einzelner Elohim hätte das machen können. Also das heißt, wir sind eigentlich als Menschen Bild dieser Gemeinschaft, der Elohim, durch die der Christus wirkt. Und wir sind daher vom Anfang an in gewisser Weise, auch wenn als Miniatur-Abziehbilderl sozusagen, aber fangen auf einer höheren Stufe in gewisser Weise an als die Elohim zunächst. Die Elohim hören dort auf mit dem gemeinsamen Bild, mit dem wir sofort mit unserer Ich-Entwicklung anfangen. Also die Elohim sind, wenn sie mit ihrer Ich-Entwicklung fertig sind, haben sie es geschafft, ein gemeinsames Ich-Bild sozusagen zu erzeugen. Das ist das Ende ihrer Ich-Entwicklung und dann gibt es nicht mehr was Höheres. Und diese Ich-Entwicklung bei den Elohim, sagten wir, geht von vor dem alten Saturn, also schon eine ganz schöne Wandel Zeit dahin, bis sie so weit gekommen sind, zu diesem einen Ich in gewisser Weise zusammenzuwachsen. Wir fangen mit dem gleich an, mit diesem einheitlichen Ich. Fangen wir gleich an. Und in diesem einheitlichen Ich ist sozusagen potenziell drinnen der Schlüssel, das Tor zu öffnen zu derselben schöpferischen Welt, aus der die Elohim geschaffen haben. Nur ist dieses Tor halt ein Nadelöhr, eben noch ein Punktel, während das bei den Elohim im Grunde so weit ist wie der ganze Kosmos. Das ist der Unterschied. Also man kann sagen, das Ich der Elohim hat sich immer mehr ausgedehnt, jedes Einzelne. Stellen Sie sich 7 Kreise vor mit verschiedenen Mittelpunkten. Wenn die immer größer und größer werden, beginnen sie sich immer mehr zu überschneiden. Und wenn sie unendlich groß sind, ist es ein großer Kreis geworden. Weil dann ist egal, wo der Mittelpunkt ist. Nicht? Weil der unendlich große Kreis ist, 7 unendlich große Kreise sind ein großer Kreis. Unendlich großer Kreis. Und in dem Moment sind sie mit ihrer Ich-Entwicklung fertig und dann fängt im Zentrum ein neues Punkterl an, das ist unser menschliches Ich. Und dieses Punkterl vervielfältigt sich sozusagen, in jedem von uns ist ein Punkterl drinnen. Aber wir setzen also in gewisser Weise auf der Stufe fort, wo die Elohim mit ihrer Entwicklung, mit ihrer Ich-Entwicklung aufhören. Nur halt miniaturmäßig. Also das ist auch etwas, was es gilt als Mensch zu bedenken. Also so gewaltige Schöpferkräfte, die unsere ganze Natur hervorgebracht haben, enden dort, wo wir beginnen. Das heißt, in gewisser Weise setzen wir ihr Werk fort oder sind berufen dazu, es fortzusetzen. Wir brauchen halt auch eine sehr, sehr lange Lehrzeit, bis wir soweit sind, dann auch so eine große Schöpfung hervorzubringen. Jetzt sind wir froh, wenn wir ein bisschen im Künstlerischen oder irgendwo im Kleinen was hervorbringen. Da müssen wir halt einmal anfangen. Oder dass wir im Sozialen einmal schöpferisch sind und dergleichen. Es wird immer notwendiger. Also es wird ein weiter Weg sein. Und wir werden so weit sein, am Ende dieser ganzen planetarischen Entwicklungskette, dann sind wir dort, wo die Elohim am Anfang bei der alten Saturnentwicklung waren. Dann sind wir genau dort. Dann hätten wir die Möglichkeit, ich meine, das ist jetzt wirklich eine sehr ferne Perspektive, aber Ziele sollen wir ja haben, dann hätten wir die Möglichkeit, nachdem wir weitere 3 Stufen durchgemacht haben, das war die entsprechend für den alten Saturn, alte Sonne, alten Mond, dann auch einmal sowas zu schaffen, wie es die Elohim hervorgebracht haben. Also, es ist wirklich eine sehr, sehr weite Perspektive und wir würden es aber dann auf einer ganz anderen Ebene machen. Zum Beispiel, weil wir auch, da wir dieses von Haus aus, dieses eine einheitliche Ich haben, das nämlich einheitlich, das Ich der Elohim, jedes für sich ist auch einheitlich, aber keines für sich kann den Christus aufnehmen. Das ist das Interessante. Erst in ihrer Gemeinsamkeit. Wir fangen mit unserem Ich-Funken gleich von Anfang an mit einem Ich an, das den Christus in sich aufnehmen kann. Das sozusagen schon prädestiniert ist dazu. Ganz von Anfang an bereits. Die Elohim sind am Ende soweit. Wir sind am Anfang soweit. Bereits. Also das heißt, wenn wir schöpferisch tätig werden, wirklich aus unserem Ich heraus, dann ist bei uns von Anfang an der Christusimpuls im Grunde mit dabei oder kann mit dabei sein. Das heißt, wir haben Zugang zum höchsten Geistigen, verbunden auch mit der Freiheit, die damit verbunden ist. Denn selbst bei den Elohim ist es so, dass sie zunächst einmal so eine dem Menschen vergleichbare Freiheit nicht haben, sondern dass sie abhängen von den Hierarchien, die über ihnen sind, und namentlich auch dem, was von Christus hereinkommt. Irgendwas ist gefallen. Ist geistert. Im Kasten, genau.
Ist das so, wenn wir ja. das vergleichen könnten mit deinen Samen, die ja. wir dort angefangen haben, ja. die Elohim ihr ja. abgegeben hat, und in dem Moment, als ein Same da war,
ja.
sind wir jetzt im Keimen?
Wir sind jetzt im Keimen, ja, wir sind jetzt im Keimen. Und man kann sich den Unterschied so, noch stärker so vorstellen, dass man sagt, beispielsweise die Elohim haben gelegt Samen, die vergleichbar sind den Sporen von Farnen und dergleichen, von diesen einfachen Pflanzen. Und dann legen sie ein Samenkorn, das aber prädestiniert ist, später mal eine Rose hervorzubringen. Also das heißt, dass die Blüte, die da mal herauswachsen wird, wird eine ganz andere Qualität haben können, als das, was die Elohim hervorgebracht haben. Weil man muss auch denken, in der Schöpfung, in der Weltentwicklung, es wiederholt sich nie etwas in gleicher Weise. Also man sagt, gut, dann sind halt wir irgendwann einmal Schöpfergötter, dann machen wir halt auch so eine Natur. Wenn wir schauen, wie wir die Tannenbäume und die Palmen und so weiter und die Fische zusammenbringen und weiß ich nicht, was wir dann für ein Menschlein da hineinsetzen. Also es wird alles ganz anders werden. Und es wird in gewisser Weise eine höhere Ebene sein. In der Zwischenzeit sind die Elohim auch schon viel, viel weiter natürlich, aber es wird eine ganz andere Art von Welt werden, eine Welt, die noch viel, viel mehr Möglichkeiten bietet, die bereits im Seelischen schon wesentlich reicher, differenzierter ist als die wir jetzt haben. Und woraus auch dann zeitweise eine äußere Welt entstehen wird, die andere Möglichkeiten noch bietet. Also das können wir uns jetzt gar nicht vorstellen, ist auch offen, weil sie auch der schöpferischen Freiheit dann unterliegt, die wir dann nämlich haben werden. Die Elohim in gewisser Weise sind hier das Werkzeug des Christus, der durch sie spricht. Wir können auch den Christus durch uns wirken lassen, aber in voller Freiheit. Das ist der Unterschied. Das heißt, bei den Elohim wirkt das sozusagen zwangsläufig. Und zwar ist das nicht die Schuld des Christus, der sagt, ich zwinge euch, ich knechte euch, sondern die Elohim sind zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit, aus völliger Freiheit heraus schaffen zu können, sondern sie brauchen eben einfach den Plan von oben, das sagt, und jetzt tut's dieses oder jenes, wenn man es in menschliche Bilder übersetzen will. Bei Menschen wird das anders sein, weil wir haben eben diese unmittelbare Beziehung zum Christus und in Wahrheit diese Freiheit, zu der der Mensch veranlagt, ist vergleichbar nur mit der Freiheit, die überhaupt die Trinität oben hat. Weil irgendwo gibt es natürlich eine Quelle, die völlig frei ist, die von nichts mehr abhängig ist, und das ist eben die Trinität oben, zu der der Christus gehört. Und nur alles, was darunter ist an Wesenheiten, also selbst so erhabene Wesenheiten wie Seraphim, Cherubim, Throne und dergleichen, also gewaltig erhabene Wesenheiten, die weit über ein ganzes Planetensystem hinauswirken. Ich meine, die Seraphim bilden die Verbindungsbrücke zu anderen Weltsystemen. Also wir sind halt nicht allein draus, es gibt genug Welten da draußen, die auch von geistigen Wesen bewohnt sind. Ob die jetzt in solchen Körpern herumrennen oder nicht, ist ein anderes Kapitel, aber es gibt genug Welten da draußen. Also wir dürfen auch nicht glauben, dass wir die einzigen sind. Die Seraphim haben die Aufgabe, das zu koordinieren, wenn man es irdisch ausdrückt, also die Verbindung zu suchen. Das heißt, die Wirkung geht bis an die Grenzen des Tierkreises irgendwo. Die Cherubim selber sind die eigentlichen Tierkreiswesenheiten sogar, also Seraphim sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Also das sind sehr erhabene Wesenheiten, trotzdem haben sie nicht die Freiheit, zu der der Mensch von Haus aus veranlagt ist. Und wir können selbst hier und jetzt, hier und da so einen Funken einer Freiheit entwickeln, die diese ganzen Hierarchien über uns nicht haben. Verbunden aber auch mit einem Preis, den wir zahlen müssen. Wir sind in gewisser Weise an den, um diese Freiheit zu erlangen, an den geistfernsten Ort im ganzen, sagen wir mal, Seelenkosmos versetzt. Diese Welt Haaretz, da am Anfang, wo diese Trennung passiert, das erste Mal, wo so eine Trennung überhaupt passiert, in dem Maße, dass sich die Schöpfergötter, die die Welt schaffen, aus der Welt in Wahrheit zurückziehen und sagen, ich mache es von außen, damit ich mir diese, meine Schöpfung von außen anschauen kann. Auch wenn es jetzt nur ein seelisch Äußeres ist. Aber sie ziehen sich heraus und lassen da eine Welt, die daher notwendigerweise eine gewisse Geistverlassenheit hat. Die sozusagen nur mehr Plastilin dieser Götter ist, also formbare Masse, Ton der Götter ist, Staub. Erdenstaub ist formbarer von mir aus, wie auch immer. Adama, Ha-Adama, das ist der Ackerboden dann, das Bild ist ja sehr gut. Dort genau leben wir, dort werden wir geschaffen, diesen Boden betreten wir letztendlich. Den Ort der größten Geistferne, also bis jetzt so tief hinunter, hat sich kein geistiges Wesen gewagt, in Wahrheit. Der Ahriman ist dann irgendwo da hineinverbannt dann auch, aber der ist abkommandiert, der ist hinuntergestürzt in gewisser Weise dort und da ist es wieder was anderes. Aber wir sind dort wirklich einmal sitzen gelassen und dort dürfen wir jetzt herumlaufen auf dieser geistfernen Welt. Und haben aber die Möglichkeit, umgekehrt mit unserem Ich, in unserem Ich, aber diese unmittelbare Brücke durch das Ich, das heißt durch unser Inneres, zu schlagen bis zum Christus hinauf. Und zwar wirklich unmittelbar. Im Grunde unmittelbar. Also und da sausen wir sozusagen durch alle Hierarchien durch. Das ist möglich, also diese unmittelbare Verbindung mit dem Christus zu finden. Das bei den anderen Hierarchien auch nicht von Anfang an so selbstverständlich ist. Denn die Elohim konnten es am Beginn des Schöpfungswerkes jeder Einzelne für sich noch nicht. Erst Mitte des ersten Schöpfungstages werden sie so weit, dass der Christus durch sie gemeinsam hindurchwirken kann. Also das sind spannende Dinge und ab dem ersten Schöpfungstag, also zweiter Schöpfungstag und so kommt jetzt also immer dieses Vayomer Elohim, also das Ertönen des Wortes, des Christus und dann beginnt sich diese Seelenwelt weiter zu differenzieren. Am zweiten Schöpfungstag wird die Feste am Himmel geschaffen, was so schön heißt, die Feste, was ist denn das? Ja, die Feste, das ist... Naja, die äußerste Grenze, wenn man will, der Seelenwelt, dort, wo es ins Geistige wirklich übergeht. Und es wird aber nicht nur diese äußere Feste geschaffen, diese Feste, die im Übrigen auch etwas zu tun hat als Spiegelbild oder als Gegenpol zu unserem menschlichen Ich, weil unser Ich stammt aus dem Bereich jenseits dieser Feste. Also unser Ich stammt aus dem Bereich außerhalb dessen, was irgendwie im geschaffenen Kosmos seinen Ausdruck hat. Na klar, weil es mit der schöpferischen Quelle selber zu tun hat. Und der Kosmos als solcher ist etwas Geschaffenes, auch wenn er in ständiger Bewegung ist. Aber es ist nicht so, dass jetzt nur eine Feste in Wahrheit gebildet wird, sondern es werden nach und nach schrittweise voll ausgebildet dann etwa am vierten Schöpfungstag mehrere solche Festen oder Schalen gebildet. Das sind im Grunde dann die Planetensphären, die entstehen, also diese Gliederung, dass sich die Seelenwelt nämlich jetzt gliedert in sehr hohe Bereiche, die dem Geistigen sehr nahe sind und gliedert in niedere Bereiche und alles, was dazwischen ist, das differenziert sich jetzt immer mehr aus als Vorbereitung dafür, dass dann am dritten Schöpfungstag endlich die Pflanzen entstehen können. Aber was von den Pflanzen? Das Seelische der Pflanzen, nämlich die Gruppenseelen der Pflanzen. Also noch nichts Äußeres. Was Äußeres gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und beziehungsweise ist die ganze Schilderung der Genesis eben in das schildert die Seelenwelt, was sie in der Seelenwelt abspielt. Also im Grunde, was erleben die Elohim? Es ist eigentlich geschildert die Weltentwicklung aus der Perspektive der Elohim im Grunde. Das ist es. Also so wie man mal ihnen zuschauen könnte, was erlebt sie da beim, indem er die Welt schafft. Da, in das schaut Moses eigentlich so ein bisschen hinein, indem er das schildert. Also so ein gewisser intuitiver, ein gewisses intuitives Eintauchen in das, was die Elohim erlebt haben. Aus ihrer Perspektive. Erst später, da kommt dann die zweite, sogenannte zweite Schöpfungsgeschichte, ist ja auch interessant, in der Bibel gibt es am Anfang gleich zwei Schöpfungsgeschichten, jetzt ist endlich alles fertig und dann ist der Sabbat da und der siebte Tag und alles ruht und dann fängt die Geschichte von vorn wieder an, im zweiten Kapitel. Und jetzt nichts gab's und so weiter, und dann wird alles noch einmal scheinbar erschaffen. Wieso? Na, dann sagt man äußerlich, naja, da gab's halt verschiedene Traditionen und das hat man zusammengesammelt irgendwo und gibt's halt zwei Varianten davon, die sich gar nicht so ähnlich sind im Übrigen, außer dass alle irgendwo beim Menschen wieder anlangen, da kommt dann die Paradiesesgeschichte und das alles hinein. Aber da ist eine Schilderung jetzt auf einer anderen Ebene, nämlich auf der Ebene des Ätherischen zunächst. Ätherwelt. Davon ist hier in der ersten Schöpfungsgeschichte überhaupt nicht die Rede. Da ist also rein das, was sich in der Seelenwelt abspielt. Und gebildet werden also jetzt die sieben Gruppen Seelen der Pflanzen, nachdem die sieben Planetensphären gebildet sind. Also zweiter Tag, Feste, entstehen die sieben Planetensphären oder beginnen zu entstehen, sagen wir es einmal vorsichtig so. Und wenn das bis zu einem gewissen Grad vollzogen ist, dann können die Gruppen Seelen der Pflanzen entstehen. Weil die Gruppen Seelen der Pflanzen etwas zu tun haben damit, dass sie sich dort ihren Wohnort bildlich gesprochen suchen und von dort aus wirken können. Und dann wird es noch interessanter. Am vierten Schöpfungstag Vayomer Elohim Yehime Orot Birkia Hashamayim, und es sprachen die Elohim, es werden Lichter an der Feste des Himmels. Jetzt entstehen nicht die Planetensphären, sondern jetzt entstehen noch dichtere seelische Gebilde, astralische Gebilde, man könnte sagen die Astralleiber unserer späteren Himmelskörper, also von Saturn, Jupiter und so weiter, die haben ja auch im Grunde einen Astralleib, einen Seelenleib, also es ist halt anders als unser menschlicher Astralleib, aber es ist Seelisches damit verbunden. Und das ist etwas sehr viel Engeres, sehr viel Dichteres in gewisser Weise als die ganze Jupitersphäre, als die ganze Saturnsphäre, weil die Saturnsphäre umfasst also das, was heute in etwa umschreibt die Bahn des Jupiter. Also so diesen riesigen Bereich, das ist also die Planetensphäre, die dem Jupiter zugeordnet ist oder dem Saturn, wie man es auch will. Und innerhalb dessen gliedert sich aber jetzt der Astralleib des einzelnen Planeten selbst heraus. Und später füllt sich das dann halt sozusagen mit Stofflichem und verdichtet sich weiter. Aber diese Verdichtung ist bereits, und das ist auch interessant, schon natürlich Ausdruck eines gewissen, naja, Egoismus. Nicht wahr? Ohne Egoismus passiert überhaupt nichts da drinnen. Würde gar nicht gehen, weil Egoismus heißt, ich schaffe einen Bereich, den ich abgrenze vom anderen. Ja, wenn ich das nicht tue, dann passiert aber gar nichts. Dann habe ich eine einheitliche Seelenwelt, da strömt vielleicht irgendwas in völliger Gleichmäßigkeit und dabei bleibt es. Also würde nie eine Schöpfung hervortreten. Also Schöpfung, dass Schöpfung hervortreten kann überhaupt, müssen sich einzelne Gebilde einmal im Seelischen herausschnüren, abtrennen davon. Und das ist bereits eine gewisse egoistische Wirkung, und da haben die Widersachermächte dann auch schon einen Ansatzpunkt. Also die sind auch schon von Anfang an in Wahrheit dabei, obwohl sie noch gar nicht genannt werden, aber sie sind schon dabei und als durchaus der Entwicklung förderliche Wesenheiten. Also wenn diese Lichter an der Feste gebildet werden, heißt das, dass jetzt die Astralleiber der einzelnen Planeten herausgebildet werden. Und das ist wieder die Voraussetzung dafür, dass am fünften Schöpfungstag die Gruppenseelen der Tiere entstehen können. Dazu müssen, weil die hängen dann wieder damit sehr stark zusammen. Also da müssen erst diese Astralleiber der Planeten vorhanden sein, dann können die Gruppenseelen der Tiere entstehen. Und das passiert dann während des fünften und zu Beginn des sechsten Schöpfungstages. Das zieht sich also hinüber. Zunächst sind es am fünften Schöpfungstag alles, was mit dem Luftigen zu tun hat. Was ist das Luftige? Das Luftige hat mit unserer Luft noch nicht wirklich was zu tun. Es ist nur ein sehr fein bewegtes Astralisches. Also mit dem hat es zu tun. Das heißt, etwas, was feinsten Astralströmungen folgen kann und sich in dem relativ frei bewegen kann. Das sind die Gruppenseelen der späteren Vögel. Mit denen fängt die Entwicklung an. Off heißen sie. Nicht ein Off, sondern Off mit O und PH geschrieben oder umschrieben. Die Affen kommen später. Nach uns oder so, oder um uns herum. wie auch immer. Also mit den Vögeln fängt es eigentlich an. Es ist interessant, diese hebräische Auffassung, die aber eben was Richtiges hat, von dem steigt es langsam ab. Und als nächstes entstehen die Fische auch noch, also die ins dichtere Element, in die dichteren Astralströmungen eintauchen. Und die Fische sind eigentlich nichts als ins Wasser geratene Vögel im Grunde sozusagen. Aus dem gestaltet sich das Und langsam. Und dann erst am sechsten Schöpfungstag, mit dem wir jetzt eben begonnen haben, entstehen die Landtiere zunächst. Also die wirklich mit dem festen Element etwas zu tun haben. Das heißt, festes Element ist etwas, was aber jetzt ganz im Seelischen erstarrt ist. Das heißt, Erdelement aus dem Seelischen betrachtet, heißt etwas, was seelisch völlig erstarrt ist. Und sich ganz abgrenzt. Das heißt, im höchsten Egoismus im Grunde verfällt und sich seelisch nicht mehr bewegen will oder bewegen kann. Klar, weil woher soll es kommen, wenn der seelische Austausch mit der Umgebung fehlt? Aber trotzdem, das Ha-Adama, das wird der Ackerboden sozusagen im Grunde, die Grundlage des Ackerbodens. Also dieser Staub da unten, mit dem wir uns dann das nächste Mal weiter beschäftigen und vor allem, wenn wir das nächste Mal wirklich mit den Buchstaben loslegen. Ich verspreche es. Die Tafel haben wir. Danke.